Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Wir schauen uns heute an, wie euer Geld nicht zum Fenster rausgeschmissen wird, aber in Briefe gesteckt und einfach so ohne Gegenleistung verschickt wird und zum Teil auch weggeworfen. Es ist irgendwie unglaublich. Und außerdem laden wir euch zum Eiertanz ein. An diesem Donnerstag, es ist der 21. März 2024. Fangen wir an mit der Verschwendung von Geld. Es dreht sich um das Robert-Koch-Institut. Das RKI hat eine Umfrage zur Gesundheit in Deutschland auf den Weg gebracht. Die Menschen sollen Fragen beantworten, damit das RKI weiß, wie es so um die Gesundheit hier in Deutschland bestellt ist. Und es gibt etwas Besonderes bei dieser Umfrage. Man bekommt nicht nur einen Brief mit der Bitte, diese Fragen zu beantworten. In dem Brief liegt auch Geld, Bargeld. Allein bei uns in der Region werden mehr als 20.000 solcher Briefe rausgehen. Bezahlt wird die Aktion aus Steuergeldern und das bringt den Steuerzahlerbund auf die Palme. Wir haben mit Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, gesprochen über das Geld, das mit der Post rausgeht und einfach weg ist.
Einen schönen guten Morgen, Herr Holznagel.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich habe mich nämlich gefragt, was haben Sie denn gegen das RKI? Also die sind ja in Corona-Zeiten dafür kritisiert worden, dass sie so, was die Datensammlung angeht, unfassbar schlecht dagestanden haben. Und jetzt sagen die, ach, jetzt müssen wir aber mal wirklich gucken, wie gesund oder wie wenig gesund die Deutschen sind. Und dann kommen Sie vom Bund der Steuerzahler und sagen, ja, so geht's aber nicht. Was stört Sie?
Also ich habe überhaupt nichts gegen das RKI, im Gegenteil, die machen einen wichtigen Job und ich finde auch Gesundheitsumfragen sind sehr, sehr wichtig, damit in der Zukunft gut geplant werden kann. Es geht aber darum, wie das durchgeführt wird. Das RKI selber macht ja gar nicht diese Umfrage, sondern es hat ein Institut beauftragt und dieses Institut geht einen Weg, den ich sehr ungewöhnlich finde, den sogar die Deutsche Post kritisiert. Insofern haben mehrere Personen etwas gegen diesen Vorgang.
Die Menschen, die mitmachen, sollen ein bisschen entschädigt werden. Das ist doch auch okay, um die Motivation so ein bisschen zu heben.
Also es sollen 180.000 Menschen befragt werden in 300 Städten und es werden Briefe verschickt und in diesen Briefen sind dann 5-Euro-Scheine. Und diesen 5-Euro-Schein kann jeder behalten, ob er mitmacht oder nicht. Das alleine kostet 900.000 Euro. Und das Institut geht davon aus, dass 150.000 Leute nicht mitmachen. Das heißt, 750.000 Euro sind quasi für die Katz. Uns wurde schon zugetragen, dass der ein oder andere Brief sogar im Müll landet, weil er einfach ungeöffnet weggeschmissen wird. Auch das ist die Realität. Insofern ist der Streuverlust enorm hoch und all das, glaube ich, ist nicht mehr zeitgemäß. Andere Institute arbeiten auch mit anderen Methoden.
Wenn wir jetzt uns die gesamte wirtschaftliche Lage angucken, dann könnte man auf der einen Seite argumentieren, ich weiß, da rasten Sie wahrscheinlich sofort aus, wenn ich sage, also die 750.000 Euro sind wahrscheinlich unser geringstes Problem.
Nein, das sehe ich nicht so. Jeder Cent, jeder Euro ist was wert und wir sollten alles dafür tun, dass es auch sparsam und effizient ausgegeben wird. Das hat ja auch etwas mit Symbolik zu tun. Und ich bezweifle auch, ob die Methode wirklich gut ist, ob man da wirklich auch valide Daten bekommt. Man verschickt einen Brief mit 5 Euro und hat die Erwartung, dass jemand an einer umfangreichen Umfrage mitarbeitet. Das halte ich insgesamt für schlecht und das Signal ist völlig falsch. Deswegen sollte man mit anderen Methoden arbeiten. Die gibt es, Gutscheinlösungen beispielsweise oder Telefoninterviews. Das, was hier passiert, ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist, wenn man so will, auch altbacken und kostet uns Steuerzahler wahnsinnig viel Geld.
Man ist aber ehrlich gesagt gar nicht so überrascht. Ich habe mich so gefragt, als ich die Geschichte gehört habe, wer kommt denn eigentlich auf diesen Gedanken mit dem Geld, das ja nicht von irgendwo kommt? Ja, also RKI ist ja jetzt nicht privatwirtschaftlich organisiert. Wer kommt denn eigentlich auf den Gedanken, so etwas zu machen? Da muss man doch verzweifeln. Und Sie sammeln ja solche Fälle regelmäßig, Stichwort Schwarzbuch. Sie müssen ja eigentlich jeden Tag schlechte Laune haben.
Ach nein, schlechte Laune habe ich nicht. Aber Milton Friedman, ein Nobelpreisträger, hat ja mal 4 Formen des Geldausgebens definiert. Die erste Form, wo man sehr knauserig ist, sehr geizig und darauf achtet, was mit dem Geld passiert ist, wenn man sein eigenes Geld für sich ausgibt. Und die schlechteste Form, also wo quasi keine Hemmschwellen mehr da ist, ist, wenn man fremdes Geld für Fremde ausgibt. Das ist, glaube ich, hier der Fall. Hier hat wirklich kaum jemand darüber nachgedacht, wie das wirkt. Es ist ja auch nicht sein Geld, so nach dem Motto. Und deswegen nochmal, dieses Projekt muss aus meiner Sicht gestoppt werden. Das darf nicht so weitergeführt werden. Da steht das RKI in der Verpflichtung. Es geht ums Steuergeld und Steuergeld muss sparsam und effizient ausgegeben werden.
Ja, und weil wir Rainer Holznagel gerade dran hatten, haben wir mit ihm natürlich auch gesprochen über den Reformstau, die schlechte Stimmung der deutschen Wirtschaft und das, was passieren müsste.
Die deutsche Wirtschaft nimmt die Politik in die Pflicht. Ja, über Interviews und über direkte Gespräche inzwischen ja nun auch. Es hat in der vergangenen Woche ein Treffen im Wirtschaftsministerium gegeben. Christian Lindner, der Finanzminister, ist angereist, hat seine Berater mitgebracht. Ein paar Wirtschaftsweise waren da mit dabei. Sozusagen, wenn man so sagen kann, die Crème de la Crème der Wirtschaftswissenschaftler war mit dabei. Was genau beschlossen worden ist, weiß man nicht. Die Frage, die ich an Sie habe, und Sie wissen es wahrscheinlich auch nicht, und wenn, dürfen Sie es mir nicht sagen. Die Rede war davon, dass man das Big Picture, also das ganz große Bild, sich anguckt und dass man dann einen Big Bang, was ganz Großes, auf die Beine stellen will. Meine erste Frage ist, haben Sie Hoffnung, dass da was Großes kommt, was zur Entlastung der Wirtschaft führen könnte?
Sie haben recht, ich war nicht dabei, aber Tatsache ist, dass dieses Treffen eher wohl eine Paartherapie war und dass man die unterschiedlichen Parteien mal an einen Tisch setzen wollte, um herauszufinden, wie es denn nun weitergeht. Was dabei rausgekommen ist, das wissen wir nicht, es ist aber weiterhin Chaos und eine gewisse Kakophonie, wie mal Kanzler Schröder sagte, also jeder spricht für sich. Fakt ist, was wir jetzt brauchen, sind wirklich gute Maßnahmen, damit die Wirtschaft, damit die Gesellschaft wieder fit gemacht wird. Wir haben eine wirtschaftliche Rezession, das merken wir alle. Und deswegen glaube ich, wäre es jetzt angebracht, dass man auch steuerliche Maßnahmen und Wirtschaftsstabilisierungsmaßnahmen in den Griff kriegt. Allen voran der Soli muss abgebaut werden. Das würde eine wirklich deutliche Entlastung von über 12 Milliarden Euro bedeuten. Und der Bundesrat wäre nicht dabei. Das heißt, hier kann Bundestag sofort beschließen, dass die Entlastung kommt. Wir brauchen eine Einkommensteuerreform, von der würden übrigens auch Rentner profitieren. Und am Ende müssen wir auch darüber reden, wie wir die Belastung für die Wirtschaft, für die Gesellschaft insgesamt runterfahren. Und hier ist ein wichtiges Stichwort Bürokratieabbau.
Ja, und dann ist erst recht kein Geld mehr da. Und dann stehen wir da. Wir haben doch jetzt schon, der Haushalt ist doch jetzt gerade schon so mit Ach und Krach hat man es irgendwie hinbekommen. Und Sie ahnen, dass ich jetzt auf die Schuldenbremse komme. Müssen wir da nicht sagen, also ganz ehrlich, in Italien nehmen die das Geld, das sie aus Europa bekommen, schmeißen es zum Fenster raus, will ich nicht sagen, aber investieren das. Und wir hier in Deutschland investieren nicht, halten uns an die Schuldenbremse. Und die nachfolgenden Generationen haben dann vielleicht keine Schulden, aber haben auch keine Infrastruktur mehr.
Also zunächst müssen wir mal schauen, ob wirklich kein Geld mehr da ist. Das steht ja so ein bisschen im Grimms Märchenbuch und diese Erzählung wird immer wieder auch in Berlin getätigt, aber es stimmt einfach nicht. Geld ist genügend da. Wenn alles so weiterläuft und da ist natürlich auch eine gewisse Abflachung der Wirtschaft mit eingerechnet, dann werden nächstes Jahr über 1 Billion Euro öffentliche Gelder in den staatlichen Kassen sein. So viel Geld haben der Bund, haben die Länder und die Kommunen noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gehabt. In den letzten Jahren hat der Bund 15% mehr Einnahmen generiert über Steuern, hat aber 40% mehr Ausgaben getätigt. Und das ist das Problem. Die Ausgaben sind unsere große Herausforderung. Sie wachsen und wachsen und wachsen. Und dabei sind nicht nur wichtige und wünschenswerte Sachen dabei, sondern eben auch Themen, darüber müssen wir reden. Wir haben den höchsten Personalbestand. In Berlin baut man unter anderem ein Bundeskanzleramt für fast 1 Milliarde Euro, was in seinen Dimensionen nicht mehr zu begreifen ist und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen mehr über die Ausgaben sprechen und nicht über die Einnahmen. Und deswegen ist die Schuldenbremse so wichtig. Die Schuldenbremse schreibt zwei Dinge vor. Erstens, man darf nicht zu viel Schulden machen, 0,35% des Bruttoinlandsprodukts. Und zweitens, darüber wird kaum geredet, die Schulden müssen auch irgendwann mal zurückgezahlt werden. Wer an der Schuldenbremse sägt, der wird am Ende für die Zukunft kein guter Politiker gewesen sein. Und deswegen muss die Schuldenbremse auf jeden Fall eingehalten werden.
Ein bisschen reformierte Schuldenbremse, könntest du dich die vorstellen, dass man sagt, okay, wenn es denn wirklich Investitionen sind, sagen wir Deutsche Bahn, Brücken und so weiter, dann okay, dafür neue Schulden machen, Klammer auf, Sondervermögen oder sowas?
Als erstes finde ich, dass wir in Deutschland mal wirklich Inventur machen müssen. Wir brauchen eine Aufstellung von den Maßnahmen, die wir jetzt machen müssen, um unsere Infrastruktur wieder instand zu halten. Das sind die sogenannten Wirtschaftskosten, Bewirtschaftungskosten, die keine Investitionen sind. Das, glaube ich, ist ganz wichtig und daran zeigt es sich, Wir diskutieren in Deutschland viel Investitionen, aber kaum jemand definiert es. Für den einen ist eine neue Lehrerstelle genauso eine wichtige Investition wie für den anderen, wenn eine Brücke saniert wird. Deswegen muss man hier schlicht und ergreifend auch den Investitionsbegriff ganz klar und konkret definieren. Am Ende ist es aber so, dass genügend Geld da ist. Wir müssen es nur priorisieren. Wenn ich sehe, dass wir im sozialen Bereich überhaupt nicht sparen wollen, andererseits aber hier die Zielgenauigkeit gar nicht da ist und dass wir auch sehr viel Betrug und Misswirtschaft haben, dann kann ich das nicht verstehen. Also bevor wir überhaupt über eine Reform der Schuldenbremse nachdenken, müssen wir unsere Hausaufgaben erledigen und das wird leider zurzeit in Berlin überhaupt nicht diskutiert.
Ich kenne Sie seit Jahren und seit Jahren kennen die Menschen da draußen Sie und wir hören Ihre Appelle immer und die verhallen irgendwo in irgendwelchen Regierungsgebäuden und Verwaltungsgebäuden. Sie als Präsident des Bundes der Steuerzahler, warum machen Sie es eigentlich noch?
Also ganz so ist es natürlich nicht. Wir haben auch Erfolge. Ein schöner Erfolg ist hier in Berlin-Mitte auch passiert. Es wird kein neues Regierungsterminal am Berliner Flughafen geben. Das haben die Bundespolitiker gestrichen. Da haben wir mal eben über 300 Millionen Euro gespart. Das ist vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber in diesem Sinne muss man weitermachen. Und es gibt natürlich auch im steuerlichen Bereich sehr viele Erfolge. Die kalte Progression ist abgebaut worden. Am Ende ist das ein Job, den einer machen muss. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit Zähneputzen. Nur weil Sie einmal Zähne putzen, ist die Sache nicht getan. Das müssen Sie morgens, mittags, abends machen. Und wer das durchhält, der wird am Ende auch gesunde Zähne behalten oder wieder bekommen. Insofern, man muss einfach dranbleiben und den Finger immer wieder in die Wunde legen.
Ja, und während Sie den Finger in die Wunde legen, warten Sie auf das Bundesverfassungsgericht. Wann wird denn da eigentlich was entschieden? Ich habe es jetzt gar nicht mehr am Schirm.
Ja, wir hoffen, dass in diesem Jahr auf jeden Fall über den Soli entschieden wird. Wir haben eine Stellungnahme dazu abgegeben und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber das Bundesverfassungsgericht muss auch in einer anderen Sache entscheiden, wo wir maßgeblich beteiligt sind. Das ist in Sachen Grundsteuer. Das betrifft ja jeden in Deutschland, entweder direkt über die Immobilien, die man hat, oder indirekt als Mieter. Und wir sagen gerade, das Bundesmodell ist mit der Verfassung nicht vereinbar, weil hier auch das Wohnen extrem teurer wird, durch den Staat verursacht. Deswegen hoffen wir auch, dass die Grundsteuer vom Bundesverfassungsgericht schnell verhandelt wird und wir da eine Entscheidung erwarten.
Ja, dann drücke ich Ihnen die Daumen und uns allen die Daumen, dass Sie da erfolgreich vor Gericht ziehen. Ich denke, wir werden in diesem Jahr das eine oder andere Mal noch miteinander sprechen, nämlich dann, wenn wir so ein bisschen erfahren, was denn da bei, Sie haben es genannt, so ein bisschen Paartherapie-Treffen, was bei den nächsten Treffen da herauskommt, wenn denn was herauskommt. Für heute, Herr Holznagel, danke ich Ihnen, dass Sie Zeit genommen haben.
Vielen Dank und einen sonnigen Tag.
Rainer Holznagel, ein Man on a Mission, ein Mann mit einer Mission. Wir gucken noch auf die tägliche Portion Alltagswissen, die wir heute in der Sendung hatten. Ich fand es wirklich ganz interessant. Warum sagt man eigentlich, dass jemand einen Eiertanz aufführt?
Diese Redewendung verdanken wir niemand Geringerem als Johann Wolfgang von Goethe. Der hatte folgendes Erlebnis. Er sah eines Tages ein Mädchen bei einem Hüpfspiel, das so ein bisschen an Himmel und Hölle erinnert. Es legte Eier in einem bestimmten Muster auf einen Teppich und tanzte dann mit verbundenen Augen zwischen ihnen herum, wobei kein einziges Ei kaputt ging. Goethe war davon so verblüfft, dass er dieses Erlebnis gleich mal in seinem Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre verbraten hat, wodurch die Redewendung populär wurde. Ja, und damit gemeint ist jemand, der sehr vorsichtig oder mitunter auch umständlich ist.
Okay, das war's für heute. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Dann sind wir wieder da. Bis dahin, einen schönen Tag.